Ich hoffe, ihr habt euch mit dem letzten Thema gut beschäftigt und dementsprechend auch Bekenntnisse abgelegt, Glaubensbekenntnisse, damit der Glaube auch einen Ausdruck hat. Der Glaube muss sich irgendwo ausdrücken. Und da sind biblische, wahre Glaubensbekenntnisse sehr wichtig. Also nicht Sündenbekenntnisse, weil es in vielen christlichen Kreisen gesagt wird, du musst deine Sünden bekennen, werden nicht fertig mit Sünden bekennen. Das ist nicht das, was ich meine, sondern den Glaubensbekenntnis, was Jesus getan hat. Fakt ist, er hat unsere Sünde gesühnt, die Sünde der ganzen Welt gesühnt. Und aufgrund dessen kann jeder Glaubende Vergebung seiner Sünden empfangen, haben wir gelernt, haben wir gehört. Und das muss lebendig sein, offenbar sein in deinem Leben. Dann bringt es unwahrscheinlich gute Frucht hervor. Nimm die Vergebung an, die dir angeboten ist, vergib dir selber. Und dann blättert der religiöse Lack ziemlich von selber ab. Das Übertünchte, wo Jesus gesagt hat, ihr seid übertünchte Gräber zu den Pharisäern. Das übertünchte Herz wird freigesetzt, der Geist wird lebendig, der Geist kann rausschlüpfen, kann leben und bringt Frucht. Und das Geistliche ist halt das, was über das Natürliche herrscht. Das ist das, was wir vorhaben, dass die geistlichen Dinge immer stärker freigesetzt werden und die natürlichen Umstände, die natürliche Welt in unserem Leben positiv beeinflusst wird und vielleicht sogar mal, wenn es Not tut, außer Kraft gesetzt wird, dass ein übernatürliches Wunder auch geschieht. Deshalb immer wieder Lehre. Deshalb geht es heute weiter mit dem Thema, lasst uns hinschauen auf Jesus. Auf ihn wollen wir schauen, nicht auf uns und unsere Unzulänglichkeiten. Wir wollen auf ihn schauen, was er getan hat. Da habe ich jetzt mal Hebräer 12, 1 und 2 hier angeführt. Da schreibt der Paulus, dass wir mit Ausdauer den vor uns liegenden Wettlauf laufen sollen. Und sagt hier, indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen die Schande nicht achtete und das Kreuz erduldete und sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones Gottes. Also lasst uns hinschauen auf Jesus. Er hat den Glauben in uns angefangen, den Glauben gestaltet in uns. Er hat praktisch gesagt, den Startschuss abgelegt, hat uns Glauben geschenkt und er wird auch vollendet. Vollendung des Glaubens bedeutet, dass die Verheißungen zur Erfüllung kommen, bis zuletzt, wo die Verheißung aussteht, dass unsere Leiber verwandelt werden, dass wir umgestaltet werden, dass die ganze Schöpfung wiederhergestellt wird, die ganze Schöpfung verwandelt wird, die Verwandlung der Dinge, sagt er hier in Hebräer 12, 27 Mal. Und unser Blick soll immer auf das gerichtet sein, auf Jesus, der das alles in allem wirkt. Und der Paulus hat hier gesagt, das ist wie ein Wettlauf. Also hier schreibt der Paulus, vor ihnen liegt ein Wettlauf. So liegt auch vor uns dieser Wettlauf. Und wir sollen ausdauernd diesen Wettlauf laufen, damit wir eben zum Ziel kommen, damit wir eben gewinnen, damit wir Verheißungen erlangen. Und umso mehr wir hinschauen auf Jesus, wegschauen von uns und von den negativen Umständen, umso besser laufen wir. Wir schauen auf das Erlösungswerk, wo Gott selbst seinen Sohn als Opfer gegeben hat, als Opferlamm und damit uns Gnade gebracht hat und Gnade angeboten hat. Auf das wollen wir schauen und diesen Glauben sollen wir hochhalten. Wenn der Glaube nämlich zurückgeht, weil wir wieder auf die schlechten Dinge schauen oder auf unsere Unzulänglichkeiten oder unsere Sünden, sozusagen Sünden in Anführungsstrichen, weil an was misst du deine Sünden? Dann die nächste Frage. Auf jeden Fall, dann fängst du an, langsamer zu werden in deinem Lauf, stehen zu bleiben. Manche laufen sogar dann rückwärts oder in die andere Richtung. Das soll uns nicht passieren. Dann soll man unseren Blick einfach auf Jesus gerichtet halten und auf das, was er am Kreuz getan hat. Im Glauben auf den Gekreuzigten schauen, so wie die Israeliten auf die eherne Schlange schauten, die Mose erhöhte, und wurden dann auch geheilt von dem Gift des Schlangenbisses. Der Schlangenbiss war aber eine Folge von der Sünde. Das heißt, sie haben da hingeschaut, die Sünde ist vergeben worden und die Leiber sind geheilt worden. Und das muss unser Fokus sein. Und da schreibt Johannes 3, 14, das hat Jesus selber gesagt, wie Mose in der Wüste die Schlange erhöhte, so muss der Sohn des Menschen auch erhöht werden. Ja, dasselbe Muster, aber nicht bloß eine Schlange, sondern ja, die Schlange, die war doch ein Bild für die Sünde. Und hier wurde Jesus erhöht. Er wurde die Sünde, er war nicht bloß ein Bild für die Sünde. Jesus wurde zur Sünde, als er dort am Kreuz erhöht wurde. Er hat diesen Zustand, diesen sündigen Zustand übernommen, von uns weg. Und auf das, wenn wir hinschauen, ist die Sünde von uns weg, geht die Krankheit von uns weg, geht die Flüche von uns weg und so weiter. Und genauso wie die Israeliten auf die eherne Schlange schauen mussten, so müssen wir, ja, das ist zwar praktisch gesagt schon eine Pflicht, dass wir auf diesen Jesus schauen und auf das, was sein Opfer alles bewirkt hat. Und da müssen wir uns manchmal auch bemühen, das zu tun. Ja, denk dran, wir sind da in einem Wettlauf, jetzt kannst du sagen, in einem Marathon. Und wer einen Marathon läuft, der weiß, dass man sich da manchmal ganz schön durchbeißen muss und Glauben an sich selber dran haben muss, das schaffe ich doch und dann geht es wieder besser. Und dann schmerzt es hier und da und dann gibt es Widerstände verschiedenster Art. Aber dranbleiben, weiterlaufen, so ist es auch für uns im Glauben. Dranbleiben, weiterlaufen. Unser unerlöster, natürlicher Mensch, die Schwachheit unseres Fleisches, möchte da gerne mal das Handtuch schmeißen, Flinte ins Korn und nützt ja nichts und so. Aber das sind Lügen. Wir wollen weiterhin schauen auf das Opfer. Durch das Opfer erlangst du eigentlich alles, was du von Gott brauchst. Die ganzen Segnungen sind über diese Tür, über diese Schiene für dich und für mich bereitgestellt. Von Gott aus lauter Gnade. Und deshalb soll man hinschauen. Sicherlich gibt es Schwierigkeiten auch in einem Christenleben, wo man dann auch versucht ist, gerne auf die Schwierigkeiten zu schauen und sich Sorgen zu machen, ach, was wird denn noch gerade alles? Aber da muss man sich dann wirklich selber auch trainieren, wegzuschauen und auf Jesus zu schauen. Ich meine nicht, die Dinge zu ignorieren, die natürlichen komischen Umstände, die sind natürlich schon ein Stück weit Realität. Nicht Vogelstrauß-Manier, Kopf in Sand, sehe ich es nicht mehr, geht es mir nichts an. Aber aus der Blickwinkel, wo wir die Schwierigkeiten anschauen, der muss aus dem Blickwinkel des Kreuzes kommen, von oben, indem dass wir wissen, aus dieser Position haben wir über die Dinge Autorität, aus dieser Position sind wir Sieger, da können sie uns nicht antasten und uns auch seelisch, innerlich fertig machen. Und wir können von dieser Position des Kreuzes, des Sieges, über die Dinge herrschen und sprechen, was geschehen soll und nicht, oje, was wird's denn gerade? Okay, also der Mose hatte damals die eherne Schlange oder bronzene Schlange auf die Stange gesteckt und wenn jemand hingeschaut hat, dann ist er von der Krankheit, von der Sünde, vom Tod, der dahingehend gefolgt ist, wieder freigemacht, er blieb am Leben, er wurde geheilt. Und das steht nicht einfach in der Bibel, damit ein Buch voll geworden ist, wie ein Romanbuch so ungefähr, sondern es steht deshalb drin, damit wir das auch so machen, damit auch wir vom Fluch und von der Sünde und deren Folgen, von Krankheiten und von Armut und so weiter, freigesetzt werden und die Segnungen auf uns zufließen, so wie es von Gott eigentlich gedacht ist. So müssen wir lernen, auf diesen Jesus zu schauen, aber auf den echten Jesus. Ja, auf den Gekreuzigten, den Auferstandenen, der auf dem Thron sitzt. In beider Art und Weise schauen wir auf ihn hin. Aber wir schauen nicht auf einen Holzgeschnitzten, der irgendwo im Herrgottswinkel hängt. Da sind wir nicht im geistlichen Bereich. Ich meine, das ist nicht verkehrt, aber da kommst du nicht dann in diese Ebene des Geistes, sondern da bleibst du auf der Ebene des Natürlichen, deinen natürlichen Sinnen, weil du es mit den Augen siehst und kommst halt einfach nicht in den Bereich des Geistes. Dann bringt es auch keine Ergebnisse. Und dann kommt der Frust irgendwann. Die geistliche Welt ist Realität und wir sind als wiedergeborene Christen prädestiniert dazu, diesen geistlichen Bereich auch zu berühren, einzudringen, von ihm Kraft zu ziehen, Weisheit zu ziehen, Glauben zu ziehen, Lösungen zu ziehen. Der geistliche Bereich ist da und Gott hat uns den Schlüssel gegeben zum Zutritt durch die Rechtfertigung, durch die Vergebung aller Sünden, durch den Glauben an Jesus haben wir den Zugang, haben wir das Ticket, haben wir den Schlüssel. Also der Schlüssel für das Reich Gottes ist uns gegeben. Nicht der Petrus wie ein Mönch mit einem umgehängten alten mittelalterlichen Schlüssel. Das ist ein falsches Bild, das sich da in die Herzen der Menschen eingebohrt hat. Das ist ein Krampf. Schlüssel sind Lösungen. Schlüssel sind Ideen oder Möglichkeiten, wie es wirklich geht. Also Zutritt zum Himmelreich, Zutritt zur geistlichen Welt. Und es macht wirklich Sinn, dass du dir einen ungestörten, ruhigen Ort suchst. Jesus sagt es einmal vom Kämmerlein. Und da gehst du hin, dass du nicht abgelenkt wirst. Lässt am besten Telefon, Handy, Computer und was weiß ich, alles da außen vor. Alles, was stören könnte. Und du gehst da hin und konzentrierst dich einfach auf Jesus. Ja? Gib dir Zeit, lass deinen Verstand und deine Gefühle erst einmal zur Ruhe kommen. Weil wenn du an irgendwas anderes denken musst, was jetzt gerade wichtig ist und das dich ablenkt und womit du beschäftigt bist oder wo du dir Sorgen machst, dann tust du dich ganz schön schwer, zur Ruhe zu kommen, das notwendig ist, um die geistliche Welt wahrzunehmen. Da gebe ich dir jetzt einmal einen Tipp aus Psalm 55, 23. Da schreibt der Psalmist, wirf auf den Herrn oder wälze auf den Herrn, sagt eine andere Übersetzung. Wälze auf den Herrn deine Last. Also mir gefällt das mit dem Wälzen recht gut. Wenn du dir vorstellst, du hast irgend so ein großes Rohr oder einen Stein, der wo woanders hingehört und du wälzt den, du setzt deine Kraft ein, der ist schwer und du schiebst an, genauso sollst du deine Sorgen und Ablenkungen auf den Herrn wälzen und nicht gleich, Herr, jetzt gebe ich dir und 3 Sekunden später spekulierst schon wieder weiter, dann hast du noch nicht richtig gewälzt. Also wälze hartnäckig auf den Herrn deine Last, deine Sorge, deine Schwierigkeit, deine Beschäftigung, deine Ablenkung und dann heißt es, und er wird dich erhalten, er wird nimmer mehr zulassen, dass der Gerechte wankt. Aber wichtig ist, auf den Herrn die Lasten zu wälzen. Und dann halte auch die Wahrheiten des Evangeliums in Sinn. Die grundlegenden Dinge deiner Erlösung, das sind also Schlüssel, um in die geistliche Welt tiefer einzudringen. Das, wie wir jetzt gehört haben, mit der Sündenvergebung ist ganz wichtig. Weil solange du irgendwo meinst, ja, du bist nicht würdig genug, du hast noch irgendein Restverdammnis, du kannst es ja gar nicht, das können vielleicht die anderen, aber bei mir funktioniert es nicht, das sind alles Lügen. Lügen, Unglauben produzieren und dann funktioniert es tatsächlich nicht. Und das heißt dann der Teufelskreis. Und den müssen wir durchtrennen, weil wenn du von Neuem geboren bist, dann geht es auch bei dir, dass du die geistliche Welt lernst wahrzunehmen, die Stimme des Herrn zu hören, Offenbarung über die Dinge zu bekommen, um die was geht, Lügengebäude einstürzen, religiöse Vorstellungen beseitigt werden. Da ist es so wichtig, dass man die grundlegenden Schriftstellen, den Kernbereich des Evangeliums, sich in den Sinn holen kann. Wenn nicht, dann nimm deinen Zettel mit, wo die wichtigsten Stellen draufstehen und denk drüber nach, was bedeutet das, wie kann ich das handhaben, was steht dann da wirklich da. Meditiere darüber, zum Beispiel eben Kolosser 1,14, was heißt, in ihm haben wir die Erlösung. Ja, oder Epheser 1,7, die Vergebung unserer Sünden nach dem Reichtum seiner Gnade. Alle diese Dinge, Jesaja 53, auch ganz wichtig. Was heißt, die Strafe lag auf ihm, uns zum Frieden. Ja, das sind alles solche grundlegenden Aussagen des Evangeliums, der Gnade. Und die helfen dir, die bringen dich tiefer hinein in den Bereich des Geistes. Und das lernst du damit und stellst Verbindungen zur geistlichen Welt her. Da meine ich natürlich die himmlische, die geistliche Welt des Himmelreiches und nicht zur Finsternis. Das ist auch eine geistliche Welt, mit der wollen wir nichts zu tun haben. Aber wenn die Schriftstellen in deinem Herzen offenbar sind, Wahrheiten du erkannt hast, umso mehr wird Licht kommen. Und Finsternis hat es immer schwerer, dich auf seine Ebene zu ziehen. Also, Jesus sagt selber, er ist die Tür zum Vater, er ist die Tür zum Himmelreich. Da können wir durch ihn auch kommen. Und wer es gelesen hat, als Jesus am Kreuz starb, ist ja der Vorhang im Tempel zerrissen. Der Vorhang von oben nach unten. Es ist ein Bild für die Trennung von Gott, ein Bild für die Sünde. Der war nämlich zwischen dem Allerheiligsten und dem Vorhof. Und Der Vorhof bedeutet eben das Natürliche und das Allerheiligste ist das Himmlische, das Geistliche. Und da war eben dieser dicke Vorhang und da durfte nur einmal im Jahr der Hohepriester durch. Und auch nur, wenn er ganz genau nach den Vorschriften gehandelt hat, um seine Sünden zu tilgen, zu opfern dementsprechend, weil sonst wäre er da drin schlagartig mausetot umgekippt, weil ein Sünder nicht in der Gegenwart Gottes sein kann. Deshalb ist für uns so wichtig, dass wir verstehen, dass uns vergeben ist, wenn wir an Jesus glauben. Ansonsten haben wir keinen Zugang. Und durch die Vergebung haben wir Zugang. Also der Vorhang ist zerrissen, die Sünde ist beseitigt, der Weg ist offen. Es gibt nur viele Widersacher. Dämonische Mächte, die es verhindern wollen, religiöse Lügen, Ängste, falsche Vorstellungen, ja, was auch immer es ist, es muss weg. Komm zu Jesus, schau auf sein Erlösungswerk, schau auf die Gnade, schau auf die Gerechtigkeit, die er hatte und dir gegeben ist. Sowieso kann es funktionieren. Du kannst deine Sorgen und Lasten bei ihm abladen, sagt 1. Petrus 5, 7. Und deine Anliegen kannst du dann vor ihm kund werden lassen. Du kannst ihm sagen, wo der Schuh drückt, was das Problem ist und was du brauchst, sagt uns Philippa 4, 6. Und du kannst bitten, was du willst, laut Johannes 15, 7. Und dann kannst du empfangen aus seiner Fülle, wie Johannes 1, 16 uns das sagt. Weil Kolosser 2, 10 sagt uns, dass wir in ihm zu dieser Fülle gebracht sind. Ihr müsst die Schriftstellen dann selber nachschlagen, aber das ist richtig und wichtig. Wir dürfen, der Herr ist gut, er will das sogar, und der himmlische Papa will mit seinen Kindern Gemeinschaft haben. Ja, er will nicht bloß von uns E-Mails empfangen, sondern er will mit uns persönlich. Und das macht einen ganz großen Unterschied. Auf jeden Fall, durch Jesus ist es möglich, in die Ebene des Geistes zu kommen, in das Himmelsreich hineinzugehen, weil er die Tür ist, und Gemeinschaft mit ihm zu haben. Da müssen wir lernen, so dementsprechend zu agieren, so zu handeln. Dann kommen auch die Gebetserhörungen und dann werden wir ermutigt. Weil wenn sie nicht kommen, dann ist man oft enttäuscht und frustriert und das macht den Glauben dann so klein wie mit Hut. Enttäuschungen bringen Zweifel und Unglauben im Herzen hervor und das ist ja nicht gut. Deshalb müssen wir uns immer wieder dahingehend trainieren, auf ihn zu schauen, weil das ist der Anfang unseres Glaubens, dann können wir wieder neu aufbauen. Also die Beziehung, die Verbindung mit ihm, mit Jesus, mit unserem Papa, mit dem Heiligen Geist, die Zeit mit ihm, das macht den Unterschied, ganz ehrlich gesagt. Also nutzt du nichts, die ganze Bibel auswendig zu können, wenn du dann nicht in die Beziehung mit ihm gehst. So gut es ist, die Bibel zu kennen, aber die Bibel ist nur das Mittel zum Zweck, es ist ein Buch. Die Bibel ist nicht Jesus. Ja, in der Bibel steht von Jesus geschrieben, was er getan hat und was er gesagt hat. Das ist toll und super, da können wir viel lernen davon und von den Briefen des Paulus, des Petrus und des Johannes und so weiter, kann man was lernen. Und man kann lernen, auf Jesus zu schauen. Man kann lernen, ihn als Vorbild zu nehmen. Aber man kann auch lernen, mit ihm Gemeinschaft zu haben. Okay, Jesus selbst musste auch sowas tun. Es heißt manchmal in den Schriften, dass er die ganze Nacht auf dem Berg war im Gebet. Ja, warum musste Jesus, wo doch selber eigentlich Gott war, auch noch beten? Die ganze Nacht hindurch, oje, oje. Tatsache ist, er war als Mensch in einem irdischen Körper, aus Fleisch und Blut unterwegs. Genau wie wir. Er war nicht anders, er war genau wie wir. Und deshalb war er als Mensch unterwegs. Er war nicht als Gott unterwegs, sondern als Mensch. Als Mensch, und Gott hat ihn mit Heiligen Geist gesalbt, dass er diese Dinge tun konnte. Er hatte nur einen großen Vorteil, er war von Haus aus sündlos. Weil er nicht von Adam der Sohn war, sondern von Gott gezeugt, Gottes Sohn. Aber hört ihr das? Sündlos. Das Schöne ist, wenn wir an ihn glauben und uns alles vergeben ist, total, dann sind wir auch sündlos. Ja, wie er in der Welt war, so sind auch wir, heißt es immer im Johannes-Evangelium. Wir sind nicht mehr die armen Sünder, sondern die heiligen Gerechten. Das ist der Unterschied. Und deshalb können wir auch wie Jesus. Das müssen wir uns erst zu Gemüte führen, da muss man erst drüber nachdenken, das muss uns offenbar werden. Darum sagt er ja, wer an mich glaubt, wird auch die Werke tun, wie er getan hat. Da steigen die meisten Christen aus und sagen, oh ja, mei, was soll das so ungefähr? Aber der Grund ist, wenn wir auf ihn schauen, totale Vergebung empfangen, dann setzt sich die Kraft durch, setzt sich frei. Es muss bloß die Begrenzung deines Herzens weg, dieser Lack muss ab, der nach außen vielleicht ein schönes Bild abgibt, aber das Innere muss hervorkommen. Das ist das, was Echte ist, das Wiedergeborene. Und dann funktioniert es so. Gut, und Jesus, wie gesagt, er war als Mensch unterwegs und nicht als Gott, aber von Gott gesalbt. Und er sagt, Hebräerbrief 13,8, dass Jesus Christus derselbe gestern und heute und in Ewigkeit ist. Das ist auch eine Aussage. Also er ist heute noch genauso, wie er damals war. Und er wird auch morgen so sein und er wird sich nicht verändern. Das ist Fakt und das ist Holl. Und so wie du ihn lesen, nachlesen kannst in den Evangelien und in der Apostelgeschichte, so ist Jesus immer noch. Sein Charakter hat sich nicht verändert. Seine Liebe ist noch genauso groß. Seine Kraft ist auch nicht schwächer geworden. Es ist nur eines anders. Er ist nicht mehr körperlich hier. Er ist in der geistlichen Art und Weise hier. Das ist der große Unterschied. Jesus hat ein Bild abgegeben, so wie der Vater ist. Er sagt, wer mich gesehen hat, der hat den Vater gesehen. So wissen wir auch, dass der himmlische Vater, unser Papa, genauso voller Gnade, Liebe und Barmherzigkeit ist, wie Jesus es ist und war. Und er wird sich auch nicht verändern. Nicht einmal heißt es, der Schatten wird sich von ihm verändern. Er ist dasselbe alle Zeit. Trotzdem ist jetzt doch einiges anders geworden, weil Jesus nicht mehr körperlich anwesend ist. Deshalb schreibt der Paulus im 2. Korinther 5,16, wenn wir Christus aus nach dem Fleisch gekannt haben, so kennen wir ihn doch jetzt nicht mehr so. Also die haben Jesus nach dem Fleisch als irdisch, mit einem irdischen Körper gekannt, aber jetzt, nachdem er Jesus in den Himmel aufgefahren ist, mitsamt seinem Leib, jetzt kennen wir ihn nicht mehr so. Jetzt kennen wir ihn in der geistlichen Art und Weise. Jetzt kennen wir ihn oder erkennen oder begegnen wir ihm auf der geistlichen Ebene. Und das müssen wir Christen lernen. Die meisten sind so fixiert, wenn Jesus jetzt körperlich hier wäre, ja, das wäre super. Und sind nicht darauf eingestellt, dass er ja geistlich sowieso anwesend ist. Alle Zeit, in der geistlichen Welt gibt es keine Grenzen. Aber wir müssen lernen, in die geistliche Ebene, auf die geistliche Schiene aufzuspringen und ihn so kennenlernen, wie er jetzt ist. Auf der Ebene des Geistes können wir mit ihm in Kontakt treten und das ist das Geheimnis der ganzen Sache. Und das Hinschauen auf Jesus, das ist der Schlüssel dazu. Lasst uns hinschauen auf Jesus. Schau nicht auf deine Werke, schau nicht auf deine Unzulänglichkeiten, schau nicht auf das, was du gerade alles falsch machst, sondern schau auf ihn und es wird dich verändern und du wirst merken, hey, ich mach's plötzlich das Gute, das Richtige, das ist jetzt plötzlich immer mehr mein Wollen und mein Trachten. Und Dinge, die ich früher getan habe, wo ich so weiß, das ist nicht gut, aber ich habe es halt nicht geschafft, dass ich losgekommen bin davon, die fallen von dir ab. Warum? Weil Jesus sich in dir spiegelt. Wenn du ihn anschaust, spiegelt er sich in dir. Nicht mehr lebe ich, sagt der Paulus, Christus lebt in mir. Oder er sagt, wir sollen immer mehr verwandelt werden in das Ebenbild Jesu Christi. Und das geschieht, indem wir hinschauen auf Jesus. Wenn Leute anfangen, das Gebot muss ich noch halten und hier muss ich noch Buße tun und da muss ich mich noch bemühen, das gibt kein Bild von Jesus. Da spiegelt sich nichts. Da spiegelt sich höchstens das Gesetz. Und das Gesetz ist der Sünde Kraft, sagt der Paulus. Dann gibst du der Sünde tatsächlich noch Kraft. Die, wo du wegbringen willst, die wird noch stärker. Das ist ja ganz eine üble Sache. Also es ist ein Riesenunterschied zwischen dem Alten Testament, dem Gesetz, und dem Neuen Bund, dem Bund der Gnade und der Freiheit in Christus Jesus. Jakobus 4,8 sagt aber der Jakobus, naht euch zu Gott und er wird sich zu euch nahen. Der kann das nicht einfach so sagen oder schreiben, wenn das nicht möglich wäre. Aber wenn wir uns zu Gott nahen, wenn wir uns in den Bereich des Geistes begeben, so wie wir es vorher ja gelernt haben, gehört haben, so wird sich er zu uns nahen. Und wenn wir ein Stück hin zu ihm gehen, ich glaube, er geht ein größeres Stück uns entgegen. Er wartet auf dich und auf mich immer wieder. Er will Gemeinschaft. Er will, dass du ihm deine Anliegen kund werden lässt. Er will, dass du betest. Er will, dass du dankst. Er will auch, dass du ihn Lob preisgibst und Ehre gibst und so weiter. Er will mit seinen Menschen Gemeinschaft haben. Dazu hat er den Menschen geschaffen. Und das ist das Gute an der ganzen Sache. Also lerne diesen Jesus kennen. Lerne ihn persönlich kennen, muss ich sagen. Nicht bloß von Jesus vom Hören sagen. Habe auch schon von Jesus gehört. Habe schon viele Predigten gehört. Das ist alles super und gut. Aber der nächste Schritt ist einfach, in die Beziehung, in die persönliche Beziehung mit Jesus zu kommen. Es ist normal, wenn Leute sich erst bekehrt haben, so im christlichen Baby- und Kleinkindstadium, da ist es normal und okay, wenn sie andere brauchen, die ihnen dienen, die ihnen die Hände auflegen, die für sie beten, immer wieder, sie betätscheln und behätscheln. Aber die Leute sind aber abhängig von denen natürlich. Und das ist eine Zeit lang auch gut, aber sie sollen dann auch lernen, trainiert werden, reifer zu werden, erwachsen zu werden. Ja, irgendwann bis dahin, wo der Johannes, glaube ich, schreibt, dass die Väter und Mütter in Christus werden sollen. Also zur Reife sollen die Christen gelangen. Und das geht nicht, wenn sie immer bloß bebetet werden und betätschelt werden, sondern müssen auch selber was aktivieren. Das ist normal. Das ist auch, wenn du Kinder hast. Wenn sie dann schon mal selber laufen gelernt haben, dann lernen sie Fahrrad fahren, dann lernen sie lesen und schreiben und rechnen, dann lernen sie mit Dingen umzugehen, mit Werkzeugen, mit dem Computer, dann lernen dann auch abzuwägen, das ist der nächste Schritt, was ist jetzt das Bessere und was ist gut und was ist nicht so gut. Ja, das sind alles Entwicklungsschritte und genauso ist es auch für einen Christen im Glaubensleben. Und man macht Fehler dabei, genauso wie das Kind einmal hinfällt und sich die Knie aufschlägt oder mit dem Fahrrad stürzt oder in der Schule einmal einen Sechser antragt. Das kommt vor, ist auch eine Erfahrung. Der Erfahrungsschatz, der soll ja reich sein, oder? Ja, es ist so. Und auch im Christlichen, du kannst einmal einen Dämon austreiben und manchmal kannst du auch mal Schwierigkeiten bekommen mit irgendeinem bösen Geist. Aber lass dir nicht die Butter vom Brot stehlen. Lerne, damit umzugehen. Wenn du stolperst, dann fällst du nicht hin, sagt die Schrift. Ja, und aufgeben tun wir da gleich überhaupt nicht. Aber wenn wir einmal Schwierigkeiten haben, dann stehen wir wieder auf und ergreifen wieder unsere Waffen, die uns gegeben sind. Lernen, damit umzugehen, sprechen das Richtige aus mit unseren Lippen, was Gott zu der Sache sagt. Oder wir gehen zum Herrn und jammern vielleicht einmal kurz und lassen uns von ihm trösten und wieder auferbauen. Niederlagen ist unser Motto, werden nicht akzeptiert, oder? Nein, ein Gottes Gnade ist immer größer. Das ist unser Motto. Niederlagen werden nicht akzeptiert, Gottes Gnade ist immer größer. Okay, und ich kenne eben so viele Christen, die sind abhängig geworden von den Gemeinden, abhängig geworden von allen möglichen christlichen Events, laufen von einem zum anderen, sind aber eigentlich geistlich total unselbstständig geworden. Und das soll nicht so sein. Und dann werden sie oft auch noch von Irrlehrern verführt. Na, dann bist du erst so richtig. Dann hast du die Zerstörung im Haus. Das ist übel. Aber wir haben eine Möglichkeit und die einzige und bleibende Möglichkeit, um frei zu werden, ist einfach die Wahrheit. Die Wahrheit, sagt Jesus, wird euch frei machen und sie macht geistlich frei in erster Linie. Die Wahrheit macht frei von der Lüge. Weil die Lüge ist das Gegenteil von der Wahrheit. Und wenn Wahrheit kommt, muss die Lüge verschwinden. Aber leider werden so viele Lügen als Wahrheit verkauft und so viele glauben diese Lügen und nehmen sie auch als Wahrheit an. Und da kämpfen wir dagegen an. Wir verkünden die Wahrheit, Jesus Christus, auf ihn schauen wir. Und diese Wahrheit, weil er ist die Wahrheit, die macht uns frei. Okay, also die Bibel ist ein Wegweiser hin zu Jesus. Es soll nicht ein statischer Buchstabe sein, sondern es soll für dich und für mich lebendig werden, wenn wir drin lesen. Ja, und der Glaube erst einmal an das Wort, an die Bibel, ist einmal schon wichtig, dass du dem, was du da liest, auch einmal Glauben schenkst und darüber nachdenkst, wie ist jetzt das, wie muss ich das handhaben, was bedeutet das? Damit gehst du schon mal in der richtigen Art und Weise dran. Und an dieser Stelle bleiben viele Christen stecken. Ja, sie kennen das biblische Wort, das stimmen ihm auch zu, aber da kommt die nächste Hürde nochmal. Ja, dann gehst du mit dieser Wahrheit, die du da empfangen hast aus der Bibel, damit gehst du mit dieser zu Jesus. Ja, ganz ein primitives Beispiel. Du findest eine Bibelstelle, wo es über Gebet geschrieben steht. Wer bittet, empfängt zum Beispiel. Und dann kannst du dazu stimmen. Ja, schön. Aber dann musst du diesen nächsten Schritt auch gehen und aufgrund dieser Bibelstelle auch wirklich hingehen zu Jesus in der geistlichen Ebene und es vorbringen und dann auch zu bitten und dann auch zu empfangen. Weil sonst ist es tot, das Wort. Dann ist es nur ein Buchstabe. Wenn es deinen Geist erreicht und wenn es deinen Geist aktiviert, dann wird es lebendig. Die Bibel soll dann lebendig werden in dir. Religiöse Geister sind der Hauptfeind der Christen. Ja, sie blockieren den Geist, lassen den Verstand dich alles wissen. Haben sie kein Problem damit. Sie wollen natürlich den Verstand auch manipulieren und mit Lügen durchsäuern, ist schon klar. Aber selbst wenn du Wahrheiten im Verstand hast und den Geist sie den Geist blockieren, dann wird es noch nicht so richtig lebendig. Darum müssen wir uns einfach mit den Dingen auseinandersetzen, dass es diese Hürden und Widerstände durchbricht, dass dieses Wort in unserem Herzen, im Geist, lebendig wird. Und wenn das einmal im Geist ist, ja, dann ist er verwurzelt, dann bringt das Wort auch Frucht. Wenn du das nimmst, was Jesus gesagt hat, im Gleichnis vom Sämann, wenn das Wort sich verwurzelt, weil es auf einen guten Herzensboden gefallen ist, dann wird es Frucht bringen, 30, 60 und 100-fältig. Aber in anderen Evangelium steht bloß viel Frucht. Ja, ist ja dann egal, vielleicht hat es dann 50-fältig und 70-fältig, ist ja egal. Auf jeden Fall viel Frucht wird das Wort bringen. Aber nur dann, wenn es in deinem Herzen, in deinem Geist eingedrungen ist und lebendig geworden ist, wenn diese geistliche Kraft anfängt zu sprudeln. Okay, und der Feind will das absolut verhindern. Das sehen wir auch in diesem Gleichnis. Er versucht, das gesäte Wort wegzustehlen vom Herzen. Wenn Schwierigkeiten kommen, dann ist es gleich vergessen. Oder mit Sorgen und weltlichen Dingen zumüllen, damit es auch nicht zur Frucht kommen kann. Wenn das Wort einmal richtig gefallen ist in deinem Herzen, dann kann der Feind nichts mehr dagegen angehen. Dann bringt es unweigerlich Frucht. Aber solange es dann nicht ganz einverwurzelt ist, versucht er dauernd, das Wort zu stehlen und zu ersticken. Und das macht er am einfachsten mit religiösen Lügengebäuden, mit Lügen und Zeug. Und naja, es ist gar nicht wert, dass man es genauer aufführt, weil er ist einfach ein Lügner und ich will ihm noch nicht so viel Ehre geben. Der Paulus sagt, dass der Satan selbst die Gestalt eines Engels des Lichts annimmt. Also er ist ein Schwindler. Der Satan verstellt sich als guter Engel, er verstellt sich oft, gibt sich als Heiliger Geist aus, also Dämon, und tut recht schön religiös und bringt die Christen doch damit irgendwo auf Abwege. Eine ganz gemeine Sache, aber wisse, er ist ein Lügner von Anfang an, er hat die Lüge auch erfunden, er ist ein Schwindler und es ist sein Ziel, die Christen anzuschwindeln und zu verführen auf die Ebene der Lüge, auf die Ebene der Religion, auf die Ebene des Natürlichen. Da ist es viel einfacher, wenn wir da einen holzgeschnitzten Jesus hinhängen oder ein Bild und am schlimmsten noch ein Marienbild und einen Rosenkranz ins Eck hängt und da beten wir hin. Das ist genau dieses, klingt schön, sieht recht fromm aus und ist Gift, totales Gift. Das bringt die Leute nicht in den Bereich des Geistes. Und dann kommt das Gebet nicht dort an, wo sie also ankommen soll. Wenn dein Gebet nicht bei Jesus ankommt, dann kann es auch nicht erhört werden. Also es ist existenziell wichtig, die Ebene des Geistes anzutatschen, einzudringen, das als Priorität zu nehmen. Der Teufel, der Feind, die dämonischen Mächte, die religiösen Geister wollen die Christen täuschen. Und gerade die die Wahrheiten nicht hören im Predigen, die das wahre Licht nicht kennen, die Jesus noch nie persönlich kennengelernt haben, sondern nur vom Hören sagen, das sind halt dann die ganz leicht auch verführt werden. Darum schau auf Jesus. Schau hin auf dieses Kreuz, mach dir im Geist ein Bild davon und sieh einfach, wie er dort am Kreuz hängt um deinetwillen. Wie er dort zur Sünde wurde wegen deiner Sünde, wie er die Todesstrafe auf sich genommen hat. Ja, die Sünde bringt die Todesstrafe her. Wenn du sündigst, musst du sterben. Das ist ganz einfach. Und diese Todesstrafe hat Jesus für dich übernommen. Er wurde zum Sühneopfer. Wegen deiner und meiner Sünde und wegen der Sünde der ganzen Welt. Nur wenn sie es nicht glauben und annehmen, was umsonst so ungefähr. Aber er erlitt diese Todesstrafe, deine und meine Sünde ist gesühnt. Punkt, ist gesühnt. Die Todesstrafe ist an Jesus vollzogen worden und du musst wissen, wenn er vollzogen ist, dann wird sie nicht noch einmal an dir vollzogen. Ja, eine Strafe wird nicht zweimal vollzogen. Ganz einfach. Ich glaube, das ist sogar im Natürlichen so, wenn ein Falscher ins Kittchen gegangen ist, 5 Jahre wegen irgendeiner Sache, und dann stellt sich raus, ein anderer war es, dann wird er nicht mehr eingesperrt, weil ja schon dieses Urteil an anderen vollzogen wurde. Ich weiß nicht hundertprozentig, ob das so stimmt. Ich habe das irgendwann so gehört. Also, und weil er es für uns getan hat, sind wir der Sünde gestorben. Römer 6,2. Der Sünde sind wir gestorben. Für die leben wir nicht mehr. Mit der haben wir nichts mehr zu tun. Und auch nicht mit dem Gesetz. Dem Gesetz sind wir auch abgestorben. Galater sagt in 2,19, denn ich bin durch Gesetz, dem Gesetz gestorben, damit ich Gott lebe. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Also das Gesetz hat mir den Tod gebracht und dem Gesetz bin ich damit auch gestorben. Aber nicht ich selber musste sterben, weil ein anderer das für mich übernommen hat, aber es ist für mich gültig. Das ist eine prima Sache. Dieses Erlösungswerk ist sowas von gigantisch und großartig. Eigentlich müsste jetzt jeder hochspringen und jubeln. Du bist damit nämlich der ewigen Verdammnis entronnen. Du bist der Hölle entronnen. Dem schlimmsten Ort, den es überhaupt gibt, bist du entronnen. Nur durch das, weil Jesus für dich gegangen ist. Halleluja. Der Plan der Sünde wurde durch das Kreuz durchkreuzt. Ja, der Plan ist nicht aufgegangen, den der Satan da mit der Sünde auf die Welt gebracht hat. Ein anderer ist gekommen als Sündenlamm und hat diesen Plan durchkreuzt. Okay, 2. Korinther 8,9. Ich glaube, haben wir schon ein paar Mal gehört, aber ich lese ihn nochmal vor. Denn ihr kennt die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, dass er, da er reich war, um euretwillen arm wurde, damit ihr durch seine Armut reich würdet. Also mir gefällt diese Passage, um euretwillen. Ja, um meinetwillen, um deinetwillen ist er arm geworden, ist er ans Kreuz gegangen, hat er den Tod erlitten, wurde gedemütigt, geschlagen und bespuckt und ausgezogen und darauf gehängt, um unseretwillen. Nicht wegen irgendjemand und Sonstiges, sondern genau um deinetwillen. Um meinetwillen, um deinetwillen, um unseretwillen. Ja, und hier sagt er weiter, damit wir durch seine Armut reich würden, also gesegnet würden. Also das ist der Grund der Sache. Der Grund ist, für uns hat er es getan. Für uns wurde er persönlich zur Sünde, zur personifizierten Sünde, zum Sündenbock, zur Krankheit, zum Fluch, zur Armut ist er alles geworden. Und hat diesen fürchterlichen Tod am Kreuz erlitten. Ja, ihr kennt vielleicht den Film Die Passion. Da wird es sehr drastisch dargestellt. Aber wahrscheinlich wird es so gewesen sein. Die Römer waren nicht zimperlich. Und es bedeutet, wenn er es um unseretwillen getan hat, dass es auch Auswirkungen hat auf uns. Er tat es, damit du gerecht, gesund, gesegnet, wohlhabend und ein erfülltes Leben haben kannst. Und es war Jesus selbst, der König der Könige selbst, der sich als Opfer gegeben hat. Es war nicht irgendein billiges Bauernopfer. Ja, da nehmen wir den letzten Heini noch her, den man gerade so eh nicht brauchen kann. Den hängen wir dann als Opfer hin, so ungefähr. Nein, der Beste, der perfekte Mensch wurde hingehängt. Ein makelloses Opfer musste es nämlich sein. Ja, kein fehlerhaftes Opfer, das hätte nicht genügt. Ein sündiger Mensch hätte nicht genügt, es musste ein perfekter sein, ein sündloser, und genau der wurde für uns geopfert. Der König selbst, der Gottessohn selbst, wurde für dich und für mich hergegeben, zur Verfügung gestellt, als Opfer für uns, damit wir dieser ewigen Verdammnis im Feuer der Hölle entrinnen konnten. Und es soll uns eine tiefe Offenbarung im Herzen geben, weil ohne Offenbarung funktioniert das Evangelium nicht. Das oberflächliche Wissen ist gut, aber es genügt nicht, dass es funktioniert. Da bleiben wir wieder beim übertünchten Grab hängen. Deshalb sage ich das so oft, weil das Wort wird immer wieder gesät. Ich bin hier da immer als Sämann tätig und ein Sämann sät das Wort und dann findet man schon einen guten Platz im Herzen, dass es sich verwurzeln kann und wo es Frucht bringen kann, 30, 60, 100-fältig. Man kennt es an vielen Christen schon, dass sie sich ganz schwer von der katholischen Lehre, die sie von klein an anerzogen bekommen haben, dass sie sich schwer davon trennen können. Daran merkt man schon, aha, übertünchtes Grab. Aha, da muss noch viel gearbeitet werden, da muss der Geist noch Mauern durchbrechen, da muss noch dicke Schichten Lack abgekratzt werden. Und wenn die Leute diese Wahrheit der Bibel nicht vom Katholischen unterscheiden können, dann sage ich, aha, da ist noch der Hund begraben. Okay, aber dieses religiöse Mäntelchen, das muss weg, das wird ausgezogen. Ja, und wenn jemand einmal von innen heraus freigemacht ist, dann will er auch kein religiöses Mäntelchen mehr. Er will kein religiöses Spielchen mehr spielen. Er kann nämlich so sein, wie er ist. Ja, und er braucht dieses Mäntelchen nicht mehr, wenn er in die Gemeinde oder in den Hauskreis geht, wo er dann recht schön religiös und gläubig tut. Und die ganze Woche ist er wieder der fade Kerl, so ungefähr. Ne? Und das ist ein Riesenunterschied. Also kein religiöses, frommes Mäntelchen anziehen, sondern sein, wie du bist. Es kann sein, wenn der Lack abfällt, dass momentan du ein bisschen erschrickst oder die mit dir zu tun haben, weil dann plötzlich Dinge zum Vorschein kommen, die vorher versteckt waren, die nicht so angenehm sind. Aber es muss zur Offenbarung werden, es muss das Licht hineinkommen, damit es das von innen heraus das Echte durchbrechen kann. Und das ist das, was die Wiedergeburt anfängt zu bewirken. Wenn der Mensch vom Geist her wiedergeboren wird, dann quillt es von innen her. Dann drückt es von innen so an und bricht durch, ja, wie ein kleines Küken aus dem Ei schlüpft. So schlüpft diese Gerechtigkeit aus und wird die Menschen verändern. Ja, wenn du Christen siehst, die haben sich nicht verändert. Die sind noch immer so, wie sie vorher auch waren. Da stelle ich persönlich eine Wiedergeburt schwer in Frage. Da ist das Küken nicht geschlüpft. Der Mensch muss verändert werden. Da fällt mir immer der Olli ein. Der Rocker war, der hat dann in seinem Zeugnis immer gesagt, Gott hat so ein sanftes Kerlchen in mich hineingelegt. Früher war er ein harter Rocker, hat sogar Menschen umgebracht, ist, nachdem er sich bekehrt hat, sogar hingegangen, hat sich bei anderen entschuldigt für das, was er ihnen angetan hat. Gott hat ein sanftes Kerlchen in ihn hineingelegt, hat sich dann um andere abgestürzte Drogensüchtige gekümmert, hat das Evangelium verkündet. Er war auch nicht perfekt, das wissen wir, aber er hat von innen heraus das angefangen zu leben. Und das macht einfach den Unterschied. Der Mensch wird verändert, wenn er im Geist wiedergeboren wird. Das kann gar nicht anders sein. Das ist momentan dann schon ein Kampf, weil das irdische, das sündige Fleisch, der natürliche Mensch möchte natürlich seine Herrschaft nicht abgeben und möchte immer noch so leben, wie er gelebt hat. Aber Jesus in dem Herzen will plötzlich anders. Ja, wenn einer zuerst ein Säufer ist, dann will der von innen heraus dieses Saufen weghaben. Oder auch das Rauchen. Das löst sich auf. Wenn jemand im Geist vorwärts geht, wird er früher oder später aufhören zu saufen und zu rauchen und zu huren oder was weiß ich, was die Leute treiben. Da gibt es eine unendliche Liste. Das ist das, was den Unterschied ausmacht. Nicht, weil er es nicht mehr darf, wenn er ein Gebot gekriegt hat, sonst straft dich der liebe Gott. Nein, er will es einfach nicht mehr. Und deshalb ist so wichtig, diese Wiedergeburt, dieses von innen heraus verändert werden. Ja, das Küken muss schlüpfen. Gut, dann machen wir weiter. Galater 3,13 sagt uns, er hat uns losgekauft, freigekauft, losgemacht vom Fluch des Gesetzes, weg vom Joch des Gesetzes. Kein Gesetz heißt kein Fluch, keine Strafe, keine Sünde. Hast du kein Gesetz, kannst du auch nicht sündigen, oder? Und durch die Wiedergeburt, durch das, dass wir Jesus in unsere Herzen eingeladen haben, sind wir frei vom Gesetz, sind wir frei von der Ursünde, von Adam her und auch von deren Folgen. Wir sind wiedergeboren, wieder lebendig gemacht worden, wieder ist Gottes Geist in uns gekommen und er hat uns frei gemacht von dem ewigen Tod, von Krankheit, Armut, Schwierigkeiten, Egoismus, Bosheit und allen Gefangenschaften im Bereich des Irdischen. Und es kommt nach und nach zum Vorschein. Ja, nicht denken, oh, bei mir ist das überhaupt noch nicht so richtig. Dann bleib in der Gemeinschaft mit Jesus, schau auf ihn, bete in Sprachen, dass dein Geist lebendig gehalten wird und noch lebendiger wird. Und es wird sich was ändern. Es werden ja, Krusten um dich herum abfallen. Wie gesagt, der Lack muss ab. Das Echte, das Gott hineingelegte, muss hervorkommen. Es wird Freiheit entstehen. Zur Freiheit hat Christus uns befreit, heißt es. Und vor allem, wenn die Sünde weg ist, dann ist das Übel weg. Das ist das Urübel. Dann kann das Echte, das Gerechte, das Wunderbare zur Entfaltung kommen. Danach trachten wir sehr stark, weil wir Christen sollen nicht bloß mit irdischen Möglichkeiten immer vorlieb nehmen müssen, so wie die anderen Leute auch, was mit Geld zu erledigen ist, was mit Medizin zu erledigen ist, was mit Vitamin B irgendwo zu erledigen ist. Ja, es ist alles recht und gut, aber wir wollen mehr. Wir wollen, dass die Dinge mit übernatürlichen Mitteln verändert werden. Wir wollen übernatürliche Dinge zur Verfügung haben und freisetzen. Die Heilung nicht durch Medizin geschieht, sondern durch den Geist. Ja, oder wenn irgendwo Mangel ist, dass Speise sich vervielfältigt, wenn geistliche Mächte dir entgegenstehen und dich piesacken, du Autorität ausübst im Namen des Herrn Jesus und Freiheit entsteht und die Mächte sich verlassen, das ist das, wo wir hinarbeiten. Und das funktioniert und deshalb schauen wir auf Jesus, deshalb schauen wir wie in einem Wettlauf, ja, mit Eifer auf ihn, fixiert auf ihn. Wir schauen weg von den Dingen, die der Teufel getan hat. Wir schauen weg von unseren eigenen Leistungen. Wir schauen auf ihn und seine wunderbare Gnade. Wir schauen auf das Blutopfer. Und so werden wir siegreich sein in der ganzen Sache. Und Jesus ist immer dasselbe. Er ändert sich nicht. Nur, dass er eben jetzt auf der Ebene des Geistes zu finden ist. Das haben wir gehört, das haben wir gelesen. Und darauf müssen wir uns einstellen. Das Opfer von ihm ist dasselbe. Das hat sich nicht geändert. Das war perfekt. Das ist angenommen worden im Himmel. Und dieser Jesus ist immer noch derselbe herrliche König. Und er sitzt auf dem Thron und er regiert. Und alle Feinde werden unter seine Füße getan. Das sind die geistlichen Tatsachen. Und wir sitzen mit ihm zu Rechten des Vaters. Wir sind nicht die, die unten drunter sind, die vom Teufel gepiesackt werden. Sondern wir sind mit Jesus oben auf. Wir haben die Herrschaft in seinem Namen und das sind so Wahrheiten und Tatsachen, die wir uns immer wieder vor Augen halten müssen, die wir immer wieder auch umsetzen sollen in unserem Leben und nicht warten, bis uns der Feind schon am Boden hat, so Schultersieg oder so. Nein, er muss unter Jesu Füße und natürlich damit auch unter unsere Füße. Ja, wie hat der Paulus zu mir gesagt, der Gott des Friedens wird den Satan unter unseren Füßen zertreten. Unter unseren Füßen, weil unsere Füße sind auch Jesu Füße, weil wir sein Leib sind. Wir gehören einfach zusammen. Und darum können wir diese Beziehung zu Jesus einfach aufbauen, pflegen, mit ihm Gemeinschaft haben, in Bitten, im Danken, in Loben, in Preisen, was weiß ich was noch, in Sprachen beten. Du darfst ihn anhimmeln, diesen Jesus, ja, du darfst ihn regelrecht anhimmeln. Verliebt sein in Jesus, auch wenn die Umstände vielleicht in deinem Leben unangenehm ausschauen. Jesus ist die Herrschaft. Jesus hat die Herrschaft darüber. Wenn du ihn anrufst in der Sache, wird die Herrschaft auch ausgeübt. Wenn du ihn anzweifelst, na, ist nicht so gut. Wenn du dich direkt umdrehst und auf andere Lösungen schaust, ist ganz schlecht. Also nicht bloß in guten Zeiten Jesus preisen, sondern vor allem auch in schlechten Zeiten, in schlechten Umständen zu ihm hinschauen, auf ihn schauen, ihn preisen, ihn anbeten, ihm vertrauen und die Dinge, die er dir gegeben hat, diese Waffen des Geistes, Waffen des Lichts, anwenden, ja, das Wort Gottes proklamieren, aussprechen und was Sache ist. Ja, du musst sagen, ich Chef zu den Feinden, ich Chef, du nix, nicht umgekehrt. Du bist wer? Du bist ein Kind Gottes, du bist ein Gerechter, ein Heiliger, ein Sündloser, ein Vollkommener, ja, ein Befreiter, mit Kraft und Autorität ausgestattet. Du bist getauft auf den Namen des Herrn Jesus. Gibt's da was Besseres? Deine Sünden sind abgewaschen, die Anklageschrift ist weggetan. Das ist unsere Position. Und so kannst du diesen Wettlauf bis zum Ende laufen. Und wer bis zum Ende läuft, sagt der Paulus, der kriegt einen Siegeskranz. Ja klar, ne? Der Sieger kriegt einen Siegeskranz. Und alle, die wir ans Ziel kommen, sind Sieger. Also das ist nicht so, wer als Erster dort ist, sondern wer durch das Siegestor läuft, kriegt den Siegeskranz. Und darum bleiben wir im Glauben, bleiben wir im Schauen auf Jesus. Und wir laufen bis zum Ende und enthalten den Siegeskranz. Halleluja! Weil Christus ist in dir. Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Das ist das Geheimnis. Nicht Christus irgendwo weit weg, sondern er ist gegenwärtig, er ist sogar in uns und das ist unsere Kraft. Ach gut, das Evangelium ist hervorragend, wunderbar. Die Zeit ist vorangelaufen, es ist schon wieder die Stunde um. Jetzt machen wir Lobpreis. Durch Lieder auch die Wahrheiten proklamieren. Und unser Ziel ist in den Liedern auch Texte zu haben, die biblisch haltbar sind, dass wir nicht irgendein Zeug singen, religiösen Zeug, sondern biblische Bekenntnisse in Form von Liedern. Ganz wichtig, da kann man sich nämlich besser merken. Ein Text mit Melodie kann man sich viel besser merken, wie nur einen reinen Text. Also wenn du ein Gedicht auswendig lernst, dann musst du dich bemühen. Ein Lied, das hat man gleich drin. Da hat man den Text auch gleich dabei, okay? Das ist viel einfacher. Dann schau hin auf Jesus, schau aufs Kreuz, dort ist all deiner Not begegnet. Schau nicht auf die Umstände, wo es noch nicht so aussieht, dann schau hin, all deiner Not ist dort begegnet. Dort ist deiner Not begegnet. Dort am Kreuz ist deiner Not begegnet. Dort wurde ein Opfer gebracht wegen deiner Not. Dort wurde es vollbracht.